Neulich, da waren die Handwerker bei uns im Haus. Die Innenwand vom Keller, die muss neu geweißelt und ein bisschen verputzt werden. Da muss ein neuer Feuchtigkeitsschutz ran. Und der Handwerker unseres Vertrauens, der ist ein guter Freund. Ein guter Freund von meiner Herzensfrau Nicole. Die beiden kennen sich schon bestimmt seit 20 Jahren, vielleicht auch schon länger, waren früher Nachbarn, die Kinder haben miteinander gespielt. Jörg, so nenne ich mal den Handwerker, Jörg hat nie wirklich Zeit, wenn er bei uns ist. Kaum ist er da, muss er auch schon wieder auf die nächste Baustelle. In der kurzen Zeit, wo er bei uns war, hat uns Jörg erzählt, so quasi zwischen Tür und Angel, dass er eigentlich bis 2027 Aufträge ohne Ende hat, quasi ausgebucht ist. Wow, habe ich mir gedacht, Mensch, um seine berufliche Zukunft muss er sich keine Sorgen machen. Wenn ich mir aber Jörg dann mal so anschaue, dann ist es wohl nicht die berufliche Zukunft, um die er sich Sorgen macht, sondern eher die körperliche Zukunft, nämlich die Gesundheit, die ihm Sorgen machen sollte. Denn so wirklich super gesund wirkt er nicht auf mich. Und ich glaube, so wie Jörg, da geht es ganz vielen Männern da draußen. Arbeitstechnisch wunderbar und gut aufgestellt, aber gesundheitlich nicht wirklich super fit. Warum das so ist, meiner Ansicht nach, und wie du, lieber Mann, mit dieser Situation umgehen kannst, solltest du in einer derartigen Situation sein, darüber plaudere ich in der heutigen Folge. Und nein, ich bin ganz und gar nicht der Meinung, dass Arbeit etwas Schlechtes ist und dass ausschließliches am Strand liegen und Cocktail schlürfen die Lösung aller Probleme ist. Ja, vielleicht nicht die alleinige Lösung, vielleicht in einer Kombination oder so. Harte Hunde, weiche Eier. Der Podcast für ungewöhnliche Männer. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christian Aufenkolk und in dieser Folge geht es um das Thema, wenn Arbeit krank macht. Als mir die Idee für diese Folge gekommen ist, saß ich im Zug in den wilden Süden Richtung Stuttgart und war bumperlgesund, wie die Bayern so sagen, und fröhlich meines Lebens. Spannenderweise wollte ich diese Folge schon letzte Woche einspielen, aber in der vergangenen Woche, da ging es mir nicht wirklich gut. Ich habe mir irgendwie eine leichte Erkältung eingefangen und wer regelmäßig zuhört, der weiß, dass ich stets bemüht bin, Arbeitszeugnis Deutsch, er war stets bemüht, also dass ich mich darum bemühe, alle zwei Wochen eine neue Folge dieses Podcasts rauszujagen, was schon beim letzten Mal nicht richtig geklappt hat und dieses Mal wieder nicht. Vor einigen Jahren hätte ich mir tatsächlich so viel Druck gemacht, dass ich diese Folge aufgenommen hätte, ganz egal, wie es mir gegangen wäre. Dieses Mal habe ich einen anderen Weg beschritten. Ich habe mir letzte Woche gesagt, dafür ist keine Kraft, keine Energie da. Ich werde diese Folge einfach eine Woche später veröffentlichen und mich ein bisschen auskurieren. Und genau das habe ich gemacht. Sollte sich jetzt meine Stimme noch vereinzelt reibeisenmäßig anhören, dann hat das definitiv nichts damit zu tun, dass ich vor kurzem in Köln war auf einem Familienbesuch und in einer bekannten Kölner Brauereigaststätte am Friesenplatz einen schönen Deckel mit einem guten Freund rund gemacht habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ganz ehrlich, damit hat das natürlich nichts zu tun. Zurück zu dieser Folge. In dieser Folge stelle ich mir die Frage, macht Arbeit krank? Kann Arbeit krank machen? Und wenn ja, warum? Und wenn ja, warum? Und vor allem, was kann man dagegen tun? Wie kann man das ändern? Ich persönlich gehe mittlerweile viel entspannter mit Krankheit um. Ich bin selbstständig, ich kann mir meine Arbeitszeit größtenteils selber einteilen und kann dementsprechend auch Rücksicht auf meine körperliche Situation nehmen. Das macht es natürlich wesentlich einfacher, wenn man nicht morgens um 8 Uhr an der Stempeluhr stehen muss. Viele Männer da draußen können das eben nicht, weil sie eben bei besagter Stempeluhr ihre Anwesenheit präsentieren müssen. Ich habe auch mal in Unternehmen gearbeitet, bei denen man um 8 Uhr auf der Matte stehen musste, und ich fand das immer ziemlich stressig, bis ich dann zu einem Unternehmen gewechselt habe, das Gleitzeit angeboten hat, und das fand ich sensationell. Dann konnten die, die um 17:45 schon anfangen wollten, konnten um 17:45 da sein, und wer um 9 Uhr anfangen wollte, konnte um 9 Uhr da sein, so wie es einem gerade so in den Kram passt. Die einen sind die, die früh aufstehen können, und die anderen, die stehen eben ein bisschen später, und hat mich schon immer fasziniert. Ja, macht Arbeit krank? Ich habe zu diesem Thema vor kurzem ein wunderschönes Zitat gelesen, und das passt hier wie Arsch auf Eimer. Und das Zitat lautet: Ich wünsche mir ein Leben, von dem ich mich nicht im Urlaub erholen muss. Ich wünsche mir ein Leben, von dem ich mich nicht im Urlaub erholen muss. Leider weiß ich nicht, von wem dieses Zitat ist. Wenn einer von euch weiß, wer dieses Zitat ins Leben gerufen hat, der möge mich doch bitte anschreiben auf Facebook, und ich würde mich darüber freuen, weil ich finde, dieses Zitat beschreibt wundervoll das Thema der heutigen Folge. Denn ich bin mir sicher, dass es da draußen ganz viele Männer gibt, die diesen frommen Wunsch sofort wiedergeben können und auch zu 100% zustimmen. Vielleicht mehr, als so mancher glauben mag. Es gibt da draußen ein Forschungsinstitut, das jedes Jahr Menschen auf der ganzen Welt danach befragt, wie sehr ihnen ihre Arbeit gefällt. Dieses Forschungsinstitut, ihr merkt schon, meine Zunge ist noch irgendwo, weiß ich nicht, irgendwo im hinteren Bereich meines Gehirns hängen geblieben. Also dieses Forschungsinstitut, das Gallup-Institut aus Amerika, bringt jedes Jahr den sogenannten Gallup Report raus. Und dieser Gallup Report, der zeigt schon seit vielen, vielen Jahren, dass die Unzufriedenheit der Angestellten, der als Angestellte arbeitenden Menschen, Männer und Frauen, immer weiter anwächst. Der Anteil der arbeitenden Menschen, die bereits innerlich gekündigt haben, liegt nach diesem Bericht mittlerweile bei fast 80%. Ich wiederhole, bei fast 80%. 8-0. Bitte mal auf der Zunge zergehen lassen. Fast 80% aller befragten Menschen, Männer wie Frauen, verbinden mit ihrer Arbeit nur noch reine Pflichterfüllung und, meine persönliche Vermutung, wären lieber woanders, womöglich am Strand. Einen Link zu diesem Report werde ich mal auf meiner Facebook-Seite veröffentlichen. Dann könnt ihr euch selber davon überzeugen. Wer ein bisschen tiefer kramt in diesem Zahlendickicht, der wird feststellen, dass nicht nur das Gallup-Institut regelmäßig Umfragen dieser Art durchführt, sondern auch, hört, vor allem die Krankenkassen. Denn die Krankenkassen haben ein vitales Interesse daran, dass die Menschen gesund bleiben. Also bedingt, ja. Ich bin ja der Meinung, dass unser Gesundheitssystem kein wirkliches Gesundheitssystem ist, sondern sich dadurch finanziert, dass die Menschen krank sind und es nicht um Heilung geht. Aber mittlerweile nehmen eben die Kosten so überhand, dass auch die Krankenkassen darauf achten müssen, dass die Dinge nicht aus dem Rahmen laufen, weil sonst werden sie hinweggefegt. Und deswegen untersuchen auch die Krankenkassen die Gesundheit am Arbeitsplatz. Ich werde mal gucken, ob ich noch ein paar Beispiele zu diesem Thema finde. Nur eins ist klar, hier in diesem Bereich, auch die Krankenkassen haben festgestellt, genauso wie das Gallup-Institut auch, dass die Unzufriedenheit der Menschen bei dem, was sie tun, was wir mit Arbeit bezeichnen, immer weiter anwächst. Okay, okay, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, haben wir im Studium gelernt. Deswegen empfehle ich es einfach mal, überprüf's doch mal selber bei dir, bei euch im Freundeskreis oder bei euch selbst. Wie gut, wie zufrieden fühlst du dich mit deiner Arbeit? Bist du wirklich glücklich und zufrieden und sagst aus dem tiefsten Inneren deines Herzens mit Inbrunst und Überzeugung: Ich freue mich auf den Montag. Montag ist der schönste Tag der Woche, weil dann starten wieder 5 Tage. Und Wochenende, das ist voll Käse, weil an 2 Tagen, da kann ich nicht zur Arbeit. Oder gehörst du eher zu den durchschnittlichen Typen der Mehrheit, die sagt: Schon wieder Montag, muss das sein? Frag dich mal selbst. Frag auch gerne mal deine Kumpels. Frag auch gerne mal in der Familie nach. Ich persönlich kenne einige Männer und auch einige Frauen in meinem Bekanntenkreis, denen ihre Arbeit alles andere als Spaß macht und die sich eigentlich nur noch deswegen dahin bewegen, weil sie die kleinen bedruckten Papierscheinchen brauchen. Ihr wisst schon, die mit den Zahlen drauf. Das ist der eine Typus arbeitender Menschen. Dann gibt es noch den anderen Typus arbeitenden Menschen. Da sind wir dann wieder bei unserem Handwerker, den ich Jörg nenne. Jörg tut das, was er tut, sehr gerne. Und jeder merkt, dass er das gerne macht und dass er das auch gut macht, was er da anbietet. Bei Jörg ist das Problem, dass er viel zu viel macht, dass er zu viel des Guten macht. Und auch das kann einfach auf Dauer nicht funktionieren und kann krank machen. Also da haben wir auf der einen Seite die Menschen, die total unzufrieden sind und unglücklich mit dem, was sie tun und trotzdem immer noch arbeiten gehen. Und da sind die anderen, die eigentlich glücklich und zufrieden sind mit dem, was sie tun, aber aufgrund der schieren Menge, die sie da tun müssen, auch nicht mehr wirklich Freude am Arbeiten haben. Die spannende Frage, die sich daraus ergibt, ist doch: Warum machen das die Menschen damit? Warum wechseln zum Beispiel die Menschen, die unzufrieden sind mit ihrer Arbeit, nicht einfach den Arbeitgeber oder die Arbeit? Warum machen sie denn nicht einfach etwas, das ihnen Spaß macht? Und warum machen die Menschen, wie Handwerker Jörg, nicht einfach ein bisschen weniger? Warum nimmt er nicht einfach weniger Aufträge an und ermöglicht sich so ein Leben, wo er auch ein bisschen mehr Zeit für sich selbst hat? Das sind die spannenden Fragen, denen wir hier jetzt nachgehen werden. Sind Sie bereit, Dr. Watson? Es gibt 2 Gründe, die meiner Meinung nach hier im Hintergrund federführend sind, um es mal so zu sagen. Apropos meiner Meinung nach: Das, was ich hier heute erzähle, das ist meine ganz persönliche Meinung und meine ganz persönliche Ansicht. Die muss niemand von euch da draußen zu seiner eigenen Meinung oder Ansicht machen. Hört einfach zu, was euch gefällt, das könnt ihr gerne mitnehmen. Und wo ihr sagt, das ist ein bisschen komisch, das lasst ihr einfach bei mir. Ja, was sind diese zwei Gedanken, die da im Hintergrund, die dahinter stecken, dass die Menschen zum Beispiel ihre Arbeit nicht einfach wechseln? Einer dieser Gedanken lautet, ja, wenn's so einfach wäre. Das Leben ist doch kein Wunschkonzert. Das Leben ist doch kein Ponyschlecken. Arbeit ist Arbeit und muss ja nicht unbedingt Spaß machen. So oder so ähnlich sind die Reaktionen, wenn ich Männern diese Frage stelle und sie frage, ey, du machst hier eine Arbeit, die dir eigentlich keine Freude macht, warum machst du das noch? Abgesehen davon, dass ich nur noch 17 Jahre bis zur Rente habe, naja, komm, das Leben ist doch kein Ponyschlecken, oder? Wir müssen einfach auch mal hier ein bisschen die Arschbacken zusammenkneifen und wenn ich dann in Rente bin, dann lasse ich es richtig krachen. Darf Arbeit Spaß machen? Ich glaube, mit diesem Gedanken haben viele Männer schon eine kleine Herausforderung. Darf Arbeit Spaß machen? Also ich weiß nicht. Ich meine, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. So sind unsere Altvorderen groß geworden. Damals hat vor 100 oder 200 Jahren hat niemand den Papa gefragt, du Papa, macht deine Arbeit auf dem Flöz Spaß, hier die Kohle rauszuhauen? Ich glaube, wenn ich als Kind damals in Essen oder in Bottrop meinem Papa, der gerade von der 10-Stunden-Schicht auf Flöz 18 von der Mine zurückgekommen ist, gefragt hätte, der hätte mir sofort eine geknallt. In dieser Generation hat Arbeit keinen Spaß gemacht. Oder denkt an die Landwirte, an die Bauern. Der älteste Sohn, der Bauer geworden ist, nicht weil es ihm Spaß gemacht hat, sondern weil er es eben musste. Auf dem Land wurde der Sohn vom Bauer, der älteste Sohn, der hat den Bauernhof übernommen und die jüngeren Söhne haben dann entweder geholfen oder haben den Hof verlassen. Aber dass sie sich da was Großartiges anderes überlegt haben, ist unwahrscheinlich. Und dann wurde der jüngere Sohn, der wurde eben ein Knecht und wurde bei einem anderen Bauern Knecht. Und die Tochter, die wurde Magd, wenn sie nicht verkauft, hätte ich jetzt beinahe gesagt, wenn sie nicht verheiratet worden ist, ja, dann wurde sie eben Magd. Sie wurde eine Magd, wurde dann vom anderen Bauern geschwängert oder auch nicht, das sei mal dahingestellt. Und so ging das bei vielen Berufen damals, das ist 100, 200 Jahre her. Der Sohn vom Schmied, der wurde Schmied. Der Sohn vom Müller, der wurde Müller. Und das war vollkommen normal. Da hat niemand gefragt, hey, Sohnemann, du bist ja jetzt bald 16 und die Schule hast du hinter dir. Was hast du denn beruflich vor? Nee, da war klar, dass der Sohn mit 12, 13 Jahren spätestens schon in der Schmiede stand und dem Papa geholfen hat, um später dann die Schmiede zu übernehmen. Und auf den Höfen von den Bauernhöfen, die Kinder, die der Hof nicht ernähren konnte, die mussten sich dann halt irgendwo etwas suchen, auf einem anderen Hof oder in die Stadt gehen und in die Fabriken wechseln. Oder wenn wir noch weiter zurückgehen, kommen wir dann auf die Kreuzzüge der Ritter, denn die Kreuzzüge waren nichts anderes als ein Mittel, die Sprösslinge der Ritter, Könige, Grafen, Barone zu etwas anderem zu bringen, als doof auf ihren Arschbacken zu sitzen. Man wollte sie schlicht und ergreifend loswerden, weil man das Lehen, das Grafentum, das Herzogtum nicht immer beliebig teilen konnte. Das war einer der Hauptursachen der Kreuzzüge. Könnt ihr nachlesen im Geschichtsbuch, Seite 134. Okay, das jetzt bis auf die Kreuzzüge, das was schon paar tausend Jahre her ist, das ist alles andere, das Arbeiten auf dem Flöz oder in der Schmiede oder auf dem Land, das ist gerade mal 100, 150 Jahre her, das ist noch nicht so lange her. Und das steckt natürlich immer noch tief in uns drin. Arbeit ist Arbeit und ist kein Spaß. Bei der Arbeit geht es darum, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Zu überleben. Diese Möglichkeiten, die wir heute haben, mit der Freiheit zum Studieren oder was in der Freiheit, der Möglichkeit, der Ausbildung oder ein duales Studium als Zwischending, das ist noch ganz jung. Nicht die Universität an sich, aber die Möglichkeit für jeden, auf eine Universität zu gehen, das gibt es noch nicht so lange. Vielleicht erst so 40, 50, 70, 80 Jahre um den Dreh rum. Müsste mal nachschauen, wann die Universitäten sich für alle geöffnet haben. Spaß und Arbeit, Freude und Arbeit, Begeisterung und Arbeit, das sind zwei Dinge, die sind noch nicht so lange möglich. Das sind Sachen oder das sind Möglichkeiten, die gibt es noch nicht so lange. Und in der Generation unserer Eltern war es völlig normal, etwas zu tun, was nicht notwendiger Spaß macht, sondern etwas zu tun, um den Vater stolz zu machen, um einen Lebensunterhalt zu verdienen, um ein Zubrot zu verdienen für zu Hause. Also Arbeit und Spaß, das ist ein ganz junges Pflänzchen. Ja, und wenn ich mir so überlege, dass Arbeit ja eigentlich sowieso nicht so viel Spaß machen kann, soll, ja dann kann ich es natürlich auch aushalten. Ah, da ist es wieder, das Aushalten, Durchhalten, Schnauze halten. Ich bin ein Mann, ich halte das aus. Tada! Ergo, einer der Gründe, warum so viele Menschen, Männer wie Frauen, es auf einer Arbeit, mit einer Arbeit aushalten, die ihnen eigentlich keine große Freude und Zufriedenheit bietet, ist, dass dieses Konzept Arbeit und Freude überhaupt noch nicht weit verbreitet ist, sondern tief in unseren Genen und durch unsere Altvorderen übergeben ist das Motto Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Arbeit ist Arbeit und Spaß ist Spaß. Und dann können wir das auch mal durchhalten. Es sind ja nur noch 17 Jahre bis zur Rente. Und dann beginnt der Spaß unseres Lebens. Ne, Erna?
Jo, Heinz.
Dann gibt es doch einen zweiten Gedanken, einen zweiten Grund, der die Menschen daran hindert, aus dem etwas kürzer zu treten oder etwas zu tun, was ihnen wirklich Freude macht. Und das sind die besagten kleinen, mit Zahlen bedruckten Papierscheinchen. Das Geld. Geld ist ein sehr mächtiges Druckmittel. Es ist quasi die Möhre, die uns Arbeitseseln vor die Nase gehalten wird, damit wir schön weiterlaufen. Und dann sind die 17 Jahre bis zur Rente wirklich nur noch ein Klacks. Die sitze ich dann auf einer Arschbanke. Warum ist Geld ein so wichtiges Druckmittel, ein so wichtiges Argument, ein so wichtiges Werkzeug? Nun, Geld hat in unserer Gesellschaft eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Denn auf der einen Seite ermöglicht mir Geld, Dinge zu tun, die mir gefallen. Ich kann mir ein schönes Haus kaufen, ich kann mir ein schönes Auto kaufen, ich kann meiner Familie und mir schöne Urlaube bezahlen. All das kostet Geld und wenn ich das Geld habe, dann kann ich das für diese Dinge ausgeben. Und dann ist es ja so, heutzutage, wenn ich mir ein Haus kaufe, dann kann ich das nicht mehr mal eben so aus der Portokasse bezahlen, sondern da muss ich dann schon ein paar Scheine hinblättern, was dazu führt, dass ich zur Bank gehe. Die Bank sagt, aber kein Problem, Kredit, kein Problem, hier abbezahlen 1500, 2000 Euro im Monat für die nächsten 30 Jahre. Okay. Wenn ich so einen Kredit an der Backe habe, dann überlege ich es mir natürlich dreimal, ob ich meine Arbeit wechsle und mir etwas anderes suche. Denn die Banken, die verstehen überhaupt keinen Spaß, wenn sie mal ihr Geld nicht bekommen. Die werden da ziemlich pampig. Ich weiß, wovon ich spreche. Und das ist natürlich ein Wahnsinnsdruckmittel. Also bleibe ich lieber in dem Job, der mir keine Freude macht, aber mir gutes Geld bietet und vor allem dafür sorgt, dass ich meine Raten regelmäßig bezahlen kann und mich die Banken in Ruhe lassen. Die andere Form dieses mächtigen Druckmittels Geld ist die Wertschätzung, der Selbstwert. Wer bin ich? Je mehr Geld ich habe, desto mehr bin ich wert. Überprüf das mal selber bei dir, lieber Mann, denn das ist ganz, 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 ganz oft so, dass die Menschen ihren Selbstwert mit der Menge des Geldes verbinden, das sie monatlich von ihrem Chef überwiesen bekommen. Je mehr Geld ich verdiene, desto mehr bin ich wert. Und das führt natürlich dazu, dass ich Angst habe, wenn ich weniger Geld verdiene, meinen Status zu verlieren, mein Ansehen in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft, im Freundeskreis oder noch schlimmer bei den Nachbarn, wenn die sehen, dass ich jetzt ein kleineres Auto fahre, anstatt einem Audi ein Dacia. Oh Gott, was denken die von mir? Ich überziehe das hier ein bisschen, aber es ist tatsächlich so, dass viele Menschen aus diesem Grund eben Angst davor haben, ihre Arbeit zu wechseln, ihren Arbeitgeber zu wechseln oder grundsätzlich überhaupt irgendetwas Neues, was anderes zu tun. Die Angst davor, nicht genug Geld zu haben. Und hier schließt sich der Kreis zu unserem Handwerker Jörg, denn Handwerker Jörg, der ja seine Arbeit sehr gerne macht und die Arbeit, die ihn auch erfüllt und alles ganz wunderbar ist, er aber viel zu viel Aufträge annimmt. Warum macht er das? Weiß ich aus meiner Coaching-Erfahrung im Marketingbereich. Er hat Angst davor, dass er Aufträge verliert. Hier sind wir bei der Kunst des Neinsagens. Gerade bei uns Selbstständigen ist das eine knifflige Geschichte, aber auch du, lieber Mann, der da draußen als Angestellter arbeitest, du wirst sicherlich auch schon mal deinem Chef Ja gesagt haben, obwohl du Nein sagen wolltest. Ich mach das halt mal jetzt, ausnahmsweise, und aus der Ausnahme wird die Regel. Und genauso ist es bei vielen Handwerkern auch. Sie haben Angst davor, Kunden abzulehnen, weil diese Kunden für sie dann für immer verloren sein könnten. Und es könnten ja Zeiten kommen, in denen es weniger Aufträge gibt. Und dann könnte ich ja diesen Kunden genau brauchen. Aber dann kommt er nicht mehr zu mir, weil ich ihm ja abgesagt habe. Das ist eine echt miese, gesundheitsschädliche Gedankenspirale. Liebe Männer da draußen, die ihr Handwerker seid. Es ist eine ganz, ganz schlechte Idee, so viel Aufträge wie möglich anzunehmen, aus Angst, es könnten mal weniger Aufträge kommen. Denn was passiert? Die Aufträge, die ihr annehmt, die könnt ihr gar nicht mehr richtig durchführen. Ihr könnt nicht mehr mit den Leuten reden, ihr seid schwer erreichbar. Ihr kommt gar nicht mehr vorbei. Die Termine, die ihr ausmacht, könnt ihr nicht einhalten. Das heißt also, ihr bringt die Kunden gegen euch auf. Ich erlebe das hier seit 6 Monaten, 7 Monaten, 8 Monaten, ich weiß es gar nicht mehr, warten wir auf den Installateur, der unsere neue Dusche anbringen soll. Alles ist fertig, alles ist geplättelt hier in der Sauna, haben wir frisch plätteln lassen. Und jetzt muss nur noch die Dusche angebracht werden an den neuen Wasseranschluss und wir warten seit 8 Monaten auf den Installateur, der sich von sich aus schon gar nicht mehr meldet. Und wenn wir uns melden, es ihm sichtlich unangenehm ist. Also bitte, liebe Handwerker, achtet darauf, dass ihr in die Balance kommt, denn ihr tut euch nichts Gutes damit, dass ihr zu viele Aufträge annehmt und ihr tut euch auch nichts Gutes, was eure Gesundheit betrifft. Soviel zur kleinen Exkursion zum Thema Kundenbindung im Handwerk. Wir haben also zwei wichtige, mächtige Gründe, die dazu führen, dass die Menschen nicht notwendigerweise etwas tun, was ihnen Spaß macht oder eine Arbeit verlassen, die ihnen keinen Spaß macht. Nämlich Spaß und Arbeit ist sowieso ein ganz irres Konzept und das Thema Geld. Das sind die zwei ganz, ganz wesentlichen Gründe. zwei gute, ja, sehr starke Argumente, um es in einer Arbeit auszuhalten, die eigentlich keine Freude und keinen Spaß macht. Und jetzt kommt das große Aber. Aber, liebe Männer da draußen, die ihr arbeitet und etwas tut, was euch keine Freude macht, bitte unterschätzt nicht den riesengroßen Einfluss, den diese Arbeit auf eure Gesundheit hat. Und jetzt meine ich nicht das richtige Heben von schweren Lasten aus den Beinen heraus und nicht aus dem Rücken oder das Aufwischen von Flüssigkeiten aufgrund der Rutschgefahr oder das selbstverschuldete Rausdrehen der Sicherung oder das selbstverständliche Rausdrehen der Sicherung vor Arbeiten an der Elektrik. Also ich meine nicht diese ganze Arbeitssicherheitsthemen. Ich meine die geistige Gesundheit, das Wohlbefinden, das sich gut fühlen. Interessanterweise unterteilen wir unsere Zeit in Freizeit und Arbeitszeit. Deutsch ist eine wunderschöne Sprache, oder? Ich meine, wenn wir zu einem bestimmten Zeitabschnitt in unserem Leben Freizeit sagen, dann müssen wir doch die andere Zeit als unfrei erleben. Jetzt bitte jeder mal selber kurz nachrechnen. Lieber Mann, wie viel Zeit verbringst du jeden Tag auf der Arbeit? Inklusive Pendeln. 7 Stunden, 8 Stunden, 10 Stunden. Die meisten wohl, schätze ich mal, so zwischen 8 und 10 Stunden. Das ist fast die Hälfte der Tageszeit, die dir zur Verfügung steht. Die Hälfte des Tages ist also unfreie Zeit. Und das 30, 40 Jahre lang. Und jetzt 30, 40 Jahre sich in einer als unfrei empfundenen Zeit aufzuhalten und sich mit etwas zu beschäftigen, was einem eigentlich keine Freude macht, das, ob du es glauben willst oder nicht, das schlägt dir aufs Gemüt, lieber Mann. Und wenn es dir aufs Gemüt schlägt, dann wird es dir auch auf den Körper schlagen. Vielleicht, höchstwahrscheinlich, so war es bei mir auch, noch nicht in den jungen Jahren, wo wir in Saft und Kraft stecken und so richtig die Sau rauslassen, aber so ab 40, Mitte 40, spätestens 50, da kommen dann die ersten Zipperlein und die Rente ist noch weit. So, und hier kommen besagte Krankenkassen ins Spiel, denn diese Krankenkassen, die ich eingangs erwähnt habe, haben ganz wundervolle Studien veröffentlicht, die belegen, inwiefern sich psychischer Druck, also das, was dir aufs Gemüt schlägt, wie Stress, Druck, Angst, die Gesundheit des Körpers, also dein körperliches Wohlbefinden, beeinflussen. Es beginnt im Kopf, im Gemüt und dann schlägt es sich auf der körperlichen Ebene nieder. Erst kommt das Unbehagen, die Unzufriedenheit, der Druck, der Stress, der sich daraus ergibt als Gefühl und dann, meistens so ein paar Jahre später, meldet sich der Körper. In Form eines Magengeschwürs, in Form eines Reizdarms, Herzkranzgefäße, die sich verengen, in Form von Übergewicht, Kurzatmigkeit, Rückenschmerzen und. Ihr kennt das ganze Spiel. Übrigens, hier kommt nochmal unser Handwerkerfreund Jörg ins Spiel, der auch schon die ganze Palette an körperlichen Erlebnissen der unangenehmen Art hinter sich hat. Und was machen wir Männer in so einer Situation? wir gehen zum Onkel Doktor, lassen uns Säureblocker für den Magen verschreiben, die wir dann unsere Zeit unseres Lebens einnehmen müssen. Ein bekanntes Produkt fängt mit P an und hört mit Ol auf und ist das meistverschriebene Medikament auf der ganzen Welt. Oder wir lassen uns einen Stand setzen und dann geht's weiter, fröhlich weiter die nächsten 10, 20 Jahre. Was ist das? Das ist nichts anderes als das Herumschrauben am Symptom. Das ist genauso, wie wenn ich im Auto fahre und mein Ölwarnlämpchen fängt an zu flackern und ich fahre zur Werkstatt und die Werkstatt baut das Lämpchen aus und sagt, so, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Das ist genau das Gleiche. Das ist das, was die meisten Männer machen, wenn die Gemütssituation sich auf der körperlichen Ebene zeigt. Ich bekämpfe nicht die Ursache der Krankheit, sondern ich bekämpfe nur das Symptom. Und das geht dann ein paar Jahre gut, bevor dann irgendwas anderes dazu kommt oder sich die Symptome wieder melden in einer noch schlimmeren Form, als sie sich schon mal gemeldet haben. Denn das passiert, wenn ich mich nicht mit den Ursachen beschäftige, sondern nur mit den Symptomen. Sie kommen alle wieder. Das ist der Stand der Dinge in unserer Arbeitswelt. Das ist der Stand der Dinge, was die Gesundheit im Zusammenhang mit Arbeit betrifft. Bei 70-80% der Menschen schlägt die Arbeit aufs Gemüt und später auf den Körper. Weil es aber jeder genauso macht, denkt jeder, das muss genauso sein. Und mal ganz ehrlich, es gibt Männer, die tragen ihren ersten Herzinfarkt mit Stolz wie einen Orden an ihrer Brust. Oder ihren ersten Burnout. Oder was auch immer. Sozusagen als Auszeichnung. Ein Orden im Stile des Helden der Arbeit. Ein echter Mann, der hat einen Herzinfarkt auf der Arbeit zu kriegen. Ein echter Mann, naja, Burnout ist ja mehr auch so eine Mädchengeschichte. Aber wenn es ein kapitaler Burnout ist, dann ist es ja in Ordnung. Kommen dir diese Gedanken bekannt vor, lieber Mann da draußen? Kennst du das an dir selbst? Hast du vielleicht in deinem Bekanntenkreis, in deinem Freundeskreis Männer, die genau so sind, wie ich das gerade beschrieben habe? Oder bist du genau so jemand? Das Spannende ist, die Krankenkassen, die wissen sich ja nicht anders zu helfen, als auf Prävention zu setzen. Was heißt Prävention? Das ist ganz witzig, denn in dem Fall bedeutet ja Prävention nicht, sich mit den Ursachen zu beschäftigen, sondern die Signale einer körperlichen Krankheit, also die Symptome, noch früher zu erkennen, damit ich sie noch früher behandeln kann. Also, um mit dem Beispiel des Autos zu sprechen, bevor das Lämpchen überhaupt anfängt zu flackern, schon etwas gegen das Flackern zu tun. Witzig, oder? Wenn es nicht so traurig wäre und wenn es nicht so viele Menschen betreffen würde, auch in meinem Freundeskreis. Und das ist etwas, ja, das beschäftigt mich sehr. Ich war früher genauso einer, der 40, 50, 60 Stunden in der Woche gearbeitet hat, ohne Rücksicht auf Verluste, dem das Streben nach Anerkennung und Aufmerksamkeit durch seinen Chef, durch seine Kollegen wichtiger war als das eigene Leben, als die eigene Gesundheit. Deswegen weiß ich ganz genau, wovon ich spreche. Und deswegen kann ich auch behaupten, das muss nicht sein, lieber Mann. Denn ich behaupte, dass sich jeder ein Leben erschaffen kann, von dem er sich eben nicht im Urlaub erholen muss. Und wie ich sehe, weil wir jetzt schon, wie der Zähler sagt, bei 40 Minuten sind, mache ich hier einen Cliffhanger, tada, und werde den Weg zu einem Leben, von dem ich mich nicht im Urlaub erholen muss, in meiner nächsten Folge vorstellen. Dieser Weg mag für einige von euch noch in so weiter Ferne sein, so abwegig, um mir das Wortspiel zu erlauben, zu sein, dass ihr euch die nächste Folge vielleicht gar nicht anhören wollt. Der Typ gibt euch den Tipp. Hört rein in die nächste Folge. Denn diesen Weg zu einem Leben in Zufriedenheit und in Gesundheit, der ist viel, viel einfacher, als ihr vielleicht glaubt. In diesem Sinn, seid gespannt auf die nächste Folge. Ich freue mich darauf, euch diesen Weg zeigen zu können. Ich weiß genau, wovon ich spreche, weil ich diesen Weg selber gegangen bin und ich heute hier sitze vor diesem Mikrofon an einem Montagmorgen um 11.16 Uhr und total entspannt hier meinen Tee schlürfe, während ich in dieses Mikrofon sabble. Ich führe bereits dieses Leben, von dem ich mich nicht im Urlaub erholen muss, sondern das jetzt stark übertrieben, hört sich schon ein bisschen schmalzig an, fast jeder Tag ein Urlaub ist. Aber es geht schon ziemlich genau in diese Richtung. Also, bleib dran, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Christian Aufenkolk.